Heute verlorene Unschuld, das Bild der Atomkraft in den 50er Jahren. Wann, wie und ob. Über den seinerzeit von der rot-grünen Bundesregierung beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie wird gegenwärtig wieder heftig diskutiert. Neben die Befürworter gesellen sich Stimmen, die eine rationale Neubewertung der Chancen und Risiken der Atomenergie fordern. Seit der Beschluss zum Ausstieg vor 10 Jahren gefasst wurde, hat sich die ökologische Debatte von den durch Atommüll ausgelösten Umweltgefahren stark verschoben in Richtung einer Kritik an fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdöl, die aufgrund des bei ihrer Verbrennung entstehenden Kohlendioxids maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Folgt also aus der Klimadebatte eine Renaissance der CO2-neutralen Kernenergie? Im heutigen Hörsaal skizzieren wir eine Diskussion, die in den 50er Jahren über die friedliche Nutzung der Atomspaltung geführt wurde. Zu Wort kommen Karl Friedrich von Weizsäcker, Otto Hahn und Leonard Owen. Den Auftakt macht Karl Friedrich von Weizsäcker, Physiker und Philosoph. Von Weizsäcker wurde 1912 in Kiel geboren und starb 2007. Als Schüler Werner Heisenbergs gehörte er zu den prominenten Stimmen, die schon in den frühen Jahren der Bundesrepublik eine Diskussion um die friedliche Nutzung der Atomenergie durch philosophische Überlegungen prägten. Während Philosophen wie Martin Heidegger über die Folgen der Atomspaltung als Ausdruck einer planetarisch erweiterten Technik in metaphysische Melancholie verfielen, waren von Weizsäckers Anmerkungen stets durch die praxisnahe Erfahrung des Physikers bestimmt.
Betrachten wir den Zustand, um damit anzufangen, der heutigen Universität, so finden wir, dass es da zwei große Gruppen von Leuten gibt, die Naturwissenschaftler und die Geisteswissenschaftler. Alle Naturwissenschaftler können sich miteinander unterhalten und verstehen sich, abgesehen davon, dass sie in Einzelkenntnissen wesentlich Verschiedenes betreiben, Verschiedenes haben. Aber sie haben recht ähnliche Denkweisen. Ebenso können sich die Geisteswissenschaftler untereinander unterhalten und verständigen. Es gehört zwar manchmal etwas mehr zu ihrem Metier, sich zu streiten, aber der Streit ist in der Geisteswissenschaft eine Methode der Wahrheitsfindung und sollte deshalb nicht als Einwand gegen die Geisteswissenschaft genommen werden. Gerade die Philosophie kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass sie ein Vorgang ist, in dem nach den letzten Grundbegriffen gefragt wird, die man nur dadurch versteht, dass man sie in Frage stellt, sodass der Streit der Philosophen die Methode der Philosophen ist, durch die sie weiterkommen. Wer also den Streit der Philosophen als Einwand gegen die Philosophie betrachtet, ist so wie jemand, der das Messen als Einwand gegen die Physik betrachtet. Man kann nicht eine bestimmte Weise der Wahrheit wollen und die Methode ablehnen, durch die man diese Wahrheit findet. Ich sage also, es besteht der Gegensatz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Und das ist nichts anderes als die soziologische Spiegelung der kartesischen Spaltung. Die einen reden von dem, was Descartes die Ausdehnung genannt hat, und die anderen reden von dem, was Descartes das Denken genannt hat. Diese Unfähigkeit, sich untereinander zu unterhalten, äußert sich dann besonders deutlich dort, wo der lebende Mensch der Gegenstand ist, der zum Beispiel in der Medizin einerseits naturwissenschaftlich untersucht wird und auf der anderen Seite doch nie aufhört, der Partner im Leben zu sein. Die Fragestellungen in der heutigen Medizin, die auf den Zusammenhang des Physischen und des Psychischen gehen, die etwa jetzt mit einem aus Amerika herübergekommenen Schlagwort als psychosomatische Medizin bezeichnet werden, die aber im Grunde die uralten Probleme der Medizin sind, sind eine der Stellen, an denen die Unmöglichkeit, den Menschen zu verstehen, wenn man die kartesische Spaltung voraussetzt, besonders deutlich wird. Erst wenn man diesen Zusammenhang einbezieht, kann man etwas so Elementares verstehen wie einen Ausdruck, wie eine Geste. Dieses, das schon der Säugling versteht, wenn man ihn anlächelt und wieder lächelt, obwohl er unfähig ist, irgendeinen Begriff bewusst zu bilden. Dieses also, dass das Verstehen der Ausdrucksbewegung genetisch älter ist, ursprünglicher ist, als die Fähigkeit, in irgendeinem Sinne abstrakt zu denken, das ist eine der paar elementaren Tatsachen, in denen der Zusammenhang des Psychischen und des Physischen, der Zusammenhang, der eben bei Descartes zerschnitten ist, wohl besonders deutlich wird. Darüber hinaus nun wird man ein solches Phänomen wie die Kunst nur dann begreifen, wenn man die Ursprünglichkeit des Ausdrucks zugrunde legt. Die Trennung der Welt, der geistigen Welt in die wissenschaftliche und die künstlerische Welt, auch eine der vielen Trennungen, die in dieser Form erst die Neuzeit hervorgebracht hat. Eine der Trennungen, die meinem Gefühl nach zum Teil Zusammengehöriges zerreißt, ist ebenfalls ein Produkt dieser bestimmten Art der Spaltung. Weil Kunst als unmittelbarer Ausdruck in einer kartesisch gespaltenen Welt nicht Wahrheitserkenntnis sein kann. Auf der anderen Seite aber scheint mir, wenn man irgendeine Epoche ansieht, nehmen wir etwa unsere eigene Zeit, dass in einer seltsamen, in einer geheimnisvollen Weise die Wissenschaft und die Kunst derselben Zeit Grundmotive des Erlebens dieser Zeit in gleicher Weise spiegeln. Geheimnisvoll deshalb, weil meist weder der Wissenschaftler noch der Künstler an diese Parallelität gedacht hat, als er seine Werke hervorbrachte. Ich möchte versuchen, das in Bezug auf unsere Zeit mit ein paar Worten anzudeuten. Diese Physik unserer Zeit, wie ich sie in etwa in der Quantenmechanik erläutert habe, verzichtet auf ein an sich seiendes Modell des Materiellen, das selbst materiellen Charakter hätte. Wir glauben sehr wohl an die Einheit der Naturerscheinungen. Wir glauben ja sogar an den unlöslichen Zusammenhang der materiellen Naturerscheinungen. Wir stellen aber diese Einheit nicht dar, indem wir sagen, die Wirklichkeit ist an sich ausgedehnte Materie, indem wir also ein Gleichnis, das von der Welt der unmittelbaren Anschauung hergenommen wäre, hinter die Anschauung projizierten. Der Zusammenhang der verschiedenen Bruchstücke, die uns in der Anschauung sichtbar werden, wie etwa eines einzelnen auftreffenden Teilchens, eines Wellenzugs, der aber dann wiederum nur die Wahrscheinlichkeit für das Auftreffen von Teilchen angibt. Diesen Zusammenhang denken wir selbst nicht nach dem Muster der anschaulichen Welt. Wir beschreiben ihn durch eine Algebra. Wir beschreiben ihn durch eine Mathematik, die höchst einfache Grundstrukturen aufweist, aber Strukturen, die, da sie sich um das Jenseits des unmittelbar Anschaulichen Liegende kümmert, auch nicht mehr als anschauliches Bild dargestellt werden kann. Daher die großen Schwierigkeiten in der Auffassung dieser Physik, die Unmöglichkeit, diese Physik in ihrem Gehalt wirklich präzise mitzuteilen, ohne dass eine lange mathematische Schulung vorausgegangen wäre. Nun behaupte ich, dass bestimmte Erscheinungen der modernen Kunst, denken Sie an das, was mit dem Namen der atonalen Musik angedeutet wird, denken Sie an das, was mit dem Namen der abstrakten Kunst, in der bildenden Kunst angedeutet wird. Man könnte eine Fülle von Erscheinungen hier nennen, einen ganz analogen Weg beschreiten. Auch dort wird notwendigerweise mit den Mitteln der Anschauung, denn andere stehen uns nicht zur Verfügung, versucht, etwas auszudrücken, was selbst im Bereich des Anschaulichen nicht mehr verdichtet werden kann zu einem Modell. Diese Kunst versucht nicht mehr ein Modell der Wirklichkeit zu geben, das selbst noch anschaulich wäre, sondern sie versucht gleichsam durch eine Algebra Anschauung von Anschauungsfragmenten anzudeuten, einen Zusammenhang, der über jede einzelne Anschauung, die uns gegeben werden kann, hinausgeht. Wohin diese Physik, wohin diese Kunst, wohin die Philosophie, die ihr analog ist, führen wird, das ist nun die große Frage. Hier ist es offensichtlich nur noch möglich, Vermutungen auszusprechen. Ich möchte das also auch mit aller Vorsicht tun. Diese Physik, ebenso wie die analogen Erscheinungen in der Kunst, die ich genannt habe, zerbricht ein bestimmtes Modell der Erscheinungen eben das Modell, das alles Wirkliche zurückzuführen versucht hat auf nun, wie in der klassischen Physik, Druck und Stoß oder was immer es sonst sein mag. Ein Modell, das versucht hat, noch einen Bereich hinter dem vertrauten Teil der Welt, einen Bereich zu finden, der dem Menschen in der Weise beherrschbar wäre, dass er genauso gemacht werden kann wie jener vertraute Bereich. Dieser Versuch also misslingt. Es zeigt sich, dass die Welt dort, wo wir den uns vertrauten Bereich verlassen, durchstoßen, dass wir dort, wo wir den, nennen wir es, dahinterliegenden Bereich berühren, unheimlich ist, fremd ist, anders ist, als wir uns das vorher gedacht hätten. Damit hört nun auf, ich möchte sagen, erlauben Sie mir einmal diesen Ausdruck, der nur ein Gleichnis ist, das bürgerliche Zeitalter der Wissenschaft. Man kann nicht gleichzeitig die Welt in seine Gewalt bekommen und so weiterleben wie die Leute, die die Welt nicht in ihrer Gewalt hatten, sondern die in der Welt geborgen waren. Die heutige Physik, das zeigt sich auch in der Technik, die durch sie möglich geworden ist, vermag die Welt zu verändern in einem Ausmaß, in dem das früher nie möglich gewesen ist. Sie bezahlt dafür damit, dass sie durch diese Welt und in dieser Welt nicht mehr geborgen ist. Sie ahnt eine geheime Harmonie in jenem Bereich. Diese Harmonie ahnt sogar die heutige Physik mit einer recht großen Deutlichkeit, indem die Mathematik, die wir benutzen, um jene atomaren Bereiche zu beschreiben, mathematisch für den, der sie versteht, wesentlich einfacher, klarer und durchsichtiger ist als die Mathematik, die wir in der klassischen Physik benutzen. Und dies ist nur ein Beispiel für den allgemeinen Sachverhalt, dass in dem Maß, in dem unsere Physik fortschreitet, sie mathematisch grundsätzlich sich bisher als immer einfacher erwiesen hat als vorher. Und diesem Phänomen steht der Physiker gegenüber mit jenem ehrfürchtigen Staunen, mit dem der wirkliche Physiker immer der Wirklichkeit hat gegenüberstehen müssen. Kein Prinzip der Denkökonomie kann das erklären, dass wir, je tiefer wir eindringen in die Erscheinungen, umso einfachere Gesetze finden. Aber diese Gesetze sind nicht die vertrauten Gesetze der uns umgebenden Welt. Diese Gesetze beschreiben eine Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, in der sich zeigt, was der Mensch alles in der Welt anfangen kann, wenn er Apparate baut, mit denen er in diese Welt eindringt und über den vertrauten Bereich hinausdringt. Aber gleichzeitig beraubt sie ihn der Sicherung, die in der Vorstellung bestand. Nun, im Prinzip wissen wir ja natürlich, was die Materie ist, und wir haben nur noch im Einzelnen herauszubringen, wie sie sich benimmt. So ist es nicht. Der heutige Physiker wird mit aller Deutlichkeit sagen müssen, was Materie ist, das weiß ich in der oberflächlichen Schicht, aber gerade in der tiefen Schicht der Atome weiß ich es nicht. Gerade in der tiefen Schicht der Atome bin ich genötigt, nur noch zu beschreiben, was ich im Einzelnen wahrnehme und muss zugeben, dass ich darüber hinaus nichts weiß. Diese Physik ist also in Bezug auf die Wesensfrage für uns ebenso ein Anlass, uns unheimlich, ungesichert zu fühlen, wie ihre Folge, die Technik, in Bezug auf unsere eigene Zukunft uns allen Anlass gibt, uns unheimlich und ungesichert zu fühlen. Wenn nun die Folgerung daraus Verzweiflung oder Nihilismus ist, so muss man sagen, diese Physik ist eines der deutlichsten Mittel, diesen Nihilismus zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb ist der Widerstand aller derjenigen, die am klassischen Weltbild geschult worden sind, der Widerstand aller dieser gegen diese Physik sehr begreiflich, sehr begründet. Dass Einstein bis zum heutigen Tag diese Quantenmechanik, obwohl er ihren logisch zwingenden Charakter nicht bestreiten kann und will, erklärt, er halte das nicht wirklich für Physik, denn Physik dürfe sich nicht mit dem begnügen, womit Quantenmechanik sich begnügt. Das zeigt nur, dass Einstein als der große Physiker, der er ist, sieht einen wie radikalen Bruch mit den traditionellen Vorstellungen von Physik, diese Physik bedeutet. Ich glaube, er hat Unrecht. Ich glaube, wir müssen diesen Bruch vollziehen, aber ich glaube, wir haben ihn erst dann verstanden, wenn wir begreifen, warum es einem so großen Physiker wie Einstein so schwer wird, ihn zu vollziehen. Es scheint mir, dass diese Pseudoreligion zerbrechen muss, damit wir wieder offen sind für die eigentlichen Fragen nach dem Wesen von uns selbst und der Natur. Und insofern muss ich gestehen, dass ich persönlich mit diesem Bruch, mit dem Bilde der klassischen Physik, den die Quantenmechanik vollzogen hat und den die weitere Physik fortsetzen und radikaler machen wird, sehr glücklich bin. Allerdings nur glücklich in der Weise, in der man glücklich sein kann, wenn man von einer tröstenden Illusion zurückkehrt an den Punkt, an dem man der Wirklichkeit auch in ihrer Unheimlichkeit ins Auge schaut. Ich möchte an dieser Stelle nicht weitergehen. Alles, was ich darüber hinaus sagen würde, wäre in einem gerade persönliches Bekenntnis, der vermutlich in diesen akademischen Vortrag nicht hineingehört. Ich möchte deshalb hier schließen.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Im Anschluss an Karl Friedrich von Weizsäcker hören Sie im Hörsaal jetzt einen Vortrag von Otto Hahn, den er 1952 hielt. Otto Hahn wurde 1879 in Frankfurt am Main geboren und starb 1968 in Göttingen. Er gilt als der Entdecker der Urankernspaltung, für die er 1944 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Von 1948 bis 1960 war Otto Hahn Gründungspräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er unter dem Eindruck der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zum entschiedenen Gegner der militärischen Nutzung der Kernenergie. Sein Vortrag aus dem Jahr 1952 trägt den Titel »Über die friedliche Anwendung der Atome«.
Ein Uranpeil, Uraniumpeil, besteht im Wesentlichen aus einer Anzahl von Stäben oder Platten oder Kugeln reinsten elementaren Urans. Und die Zwischenräume sind ausgefüllt durch sogenanntes schweres Wasser oder durch reinsten Graphit. Das schwere Wasser oder der Graphit haben aber die Funktion, die bei der Spaltung des Urans frei werdenden Neutronen daran zu verhindern, dass sie von dem zu 99% enthaltenen Uran verschluckt werden. Wir brauchen sie ja, um das seltene Uran 235 zur Spaltung zu bringen. Und das ist eine etwas komplizierte Maschinerie. Und in diesen Piles kann man das durchführen. Und dann kann man eine Reaktion, wenn man genügend Material hat und dergleichen, einleiten und aufbauen, die geregelt ist, die bei ganz bestimmten Temperaturen verläuft oder ablaufen lassen kann und die unter sehr großer Wärmeenergie einhergeht. In einer solchen Maschine entstehen also unter großer Wärmeabgabe die zahlreichen Spaltprodukte der Uranspaltung und es entsteht außerdem das neue schwere Element Plutonium. Um einen statt einer kontinuierlich laufenden Energiequelle einen Sprengstoff höchster Intensität zu machen, muss man entweder das spaltende Uran 235 von dem Ballast 238 abtrennen. Das ist eine ungeheuer komplizierte Arbeit, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt worden ist. Oder aber man muss das Element Plutonium herstellen durch eine solche Maschine, die entsprechend lange laufen muss und muss dann dieses Element Plutonium aus dem Uran abtrennen, ebenfalls eine ungeheuer komplizierte und kostbare und schwierige Angelegenheit. Es ist durchgeführt worden, wie Sie wissen, und es ist Ihnen ja bekannt, dass die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki, die einen mit dem seltenen Uran 235, die anderen aus dem neuen Element Plutonium bestanden. Wir müssen einen Apparat haben, eine Anlage haben, bei der Uran zerspalten wird. Ohne das geht's nicht. Denn nur durch diese Zerspaltungsreaktion, wo zusätzliche Munition geliefert wird und durch entsprechende Anlagen diese zusätzliche Munition immer wieder neues Uran treffen kann, nur dadurch kann sich die Reaktion zu milliardenfach verstärken, dass man tatsächlich Energie gewinnen kann. Auch ein kleiner Uranbrenner, wenn wir es so sagen wollen, oder ein kleiner Uranpeil ist schon eine recht komplizierte und kostbare Einrichtung. Um die Kettenreaktion zum Laufen zu bringen, sind mindestens einige tausend Kilogramm Uran notwendig, ebenso viel oder besser mehr schweres Wasser, auch eine sehr kostbare Substanz, also Wasser, das den Wasserstoff mit dem Atomgewicht 2 enthält, statt den normalen Wasserstoff, oder mindestens noch 10-mal mehr reinster Graphit. Und die Abschirmung zur Abschirmung der ungeheuren Strahlungen der dabei entstehenden künstlich Radioelemente, der Spaltprodukte, sind hunderte von Tonnen Beton und so weiter notwendig. Und ein großer Peil, da habe ich die Angaben darüber, der in Chalk River in Kanada benutzt worden ist oder noch benutzt wird, benutzt 40.000 Kilogramm Uran, 800.000 Kilogramm reinsten Kohlenstoff und zum Schutze gegen die Strahlung 3.000 Tonnen, also 3 Millionen Kilogramm Zement mit zusätzlich 600.000 Kilogramm Stahl. Die sind ungeheure Anlagen und einige in den United States, in den Vereinigten Staaten sind noch größer, erheblich größer. Diese werden zur Gewinnung des Plutoniums gebraucht und sind nötig für die Gewinnung. Sie haben für uns kein unmittelbares Interesse, denn wir wollen uns hier nicht mit dem Plutonium beschäftigen, sondern mit den anderen Sachen. Aber unter allen Umständen ist ein Uranbrenner nötig und nur in ihm gelingt es, diese atomaren Umwandlungsprozesse durchzuführen, zur Kettenreaktion hinaufzuschaukeln und nutzbar zu machen. Und diese Wirkungen nun können wir in zwei Gruppen unterscheiden. Die Wirkungen bestehen einmal in der Verwertung der Kernenergie als Wärme und möglicherweise deren Umführung in Überführung in elektrischen Strom. Andererseits beruht die Wirkung in der Gewinnung künstlich radioaktiver Elemente und ihrer Anwendung auf den verschiedensten Gebieten der reinen Forschung, der Physik, der Biologie, der Medizin, der Technik. Wenn man also in einem großen amerikanischen Peil etwa in einer Woche ein Kilogramm dieses zerspaltenden Urans 235 zerspalten lässt und das neue Element Plutonium bildet, dann bekommt man so viel Energie, als 2,5 Millionen Kilogramm Kohle entsprechen. Und das ist natürlich schon ganz, ganz erhebliche Menge. Um diese Wärmemenge loszuwerden, wurde zum Beispiel bei den großen Piles in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel am Columbia River im Westteil der Vereinigten Staaten in Hanford, die Wärme einfach in das Wasser des Columbia Rivers abgeleitet. Diese Wärme hätte damals genügt, um eine Stadt von etwa 50.000 Einwohnern mit Fernheizung zu versehen. Die technischen Möglichkeiten dafür sind also gegeben. Schwieriger wird es, wenn man die Wärme zum Antrieb von Dampfmaschinen und zur Erzeugung von elektrischem Strom verwenden will. Um hier einen energetisch guten Nutzeffekt zu erzielen, braucht man hohe Temperaturen, mindestens etwa 600 oder 800 Grad. Solch hohe Temperaturen könnte man aber in den Reaktionen im Peil zwar theoretisch auch leicht erzielen, in der Praxis geht das aber nicht wegen der Korrosionsgefahr, wegen der Schmelzgefahr des Aluminiums, das die Uranstöcke von dem schweren Wasser trennt und so weiter. Es ist aber nicht zu bezweifeln, dass ein großer Teil dieser technischen Schwierigkeiten einmal überwunden werden. Anfangs vielleicht nur dadurch, dass man bei niedrigen, also technisch möglichen Temperaturen arbeitet, aber unrentabel arbeitet und Erfahrungen sammelt. Die häufig gestellte Frage, ob in zukünftiger Zeit, wenn das also mal geschehen ist, dass man elektrischen Strom herstellen kann, ob die Atomenergie billiger sein wird als die Kohle, die ist nicht sehr wichtig. Denn man findet immer wieder, dass das Material eigentlich nur 20 oder 25% von den Anlagen, von der Arbeitskraft, von der Organisation und so weiter in den finanziellen Berechnungen ausmacht. Ob nun das Uran sehr billig ist oder das Uran sehr teuer wäre, das macht immer nur einen Bruchteil von dem aus, was die ganzen Anlagen kosten. Und genauso ist es bei der Kohle und genauso ist es beim Wasser. Man fragt sich dann, woran liegt der Vorteil für das eine oder für das andere? Für die Atomenergie oder für Erdöl und Kohle? Und da kann man sagen, an Stellen, bei denen unsere bisherigen Energiequellen, Kohle, Erdöl und Wasser, leicht zugänglich sind, wird man sie nicht durch Uranbrenner, also durch Kernenergie, ersetzen. Sicher werden aber solche Brenner später damit Verwendung finden, wo Kohle und Erdöl nicht oder nur sehr schwer zur Verfügung stehen. Der Nachteil gegenüber diesem großen Vorteil der kleinen Materialmengen des Urans ist die starke und gefährliche Strahlung, die Atommaschine, die der Atombrenner aussendet. Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, dann können wir also feststellen, die bei der gelenkten Kettenreaktion entstehende Wärme wird wohl in wenig Jahren, wenn es gewünscht wird, für die Warmwasserversorgung großer Fabrikanlagen oder auch von Städten zur Verfügung stehen. Die Einrichtung von Kraftzentralen für die Belieferung von elektrischem Strom liegt noch in der Ferne. Ob in näherer Ferne oder in weiterer Ferne, weiß ich nicht. Das Problem wird aber gelöst werden, wenn lediglich die apparativen, nicht aber die prinzipiellen Schwierigkeiten überwunden sind.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Soweit Otto Hahn. Calder Hall im Nordwesten Englands war das erste kommerziell zur Stromerzeugung eingesetzte Kernkraftwerk. Es liegt auf dem Gelände des durch seinen Atomkomplex weltbekannten Sellafield. Elisabeth II. Eröffnete das Kraftwerk am 17. Oktober 1956. Neben der Stromerzeugung diente die Anlage auch der Gewinnung von Plutonium für militärische Zwecke. Der Betrieb von Calder Hall wurde 2003 eingestellt. Bis dahin war es das dienstälteste Kernkraftwerk der Welt. Die Vorstellung des Redners übernimmt der Kollege vom RIAS.
Aus Anlass ihres 10-jährigen Bestehens bringt die RIAS-Funk-Universität gegenwärtig, verehrte Hörer, eine Vortragsreihe mit ausgewählten Referaten aus den Programmen der Jahre 1949 bis 1959. Im zweiten Teil dieser Vortragsreihe, der den Titel »Über Struktur und Leistung empirisch-rationalen Denkens« trägt, hören Sie heute einen Beitrag von Sir Leonard Owen, Risley, England, zum Thema »Das Atomkraftwerk Calder Hall«. Sir Leonard ist der Vorsitzende der industriellen Gruppe in der englischen Atomenergiebehörde. Wir verlesen ein für uns verfasstes Manuskript, das Dr. Ruprecht Kurzrock übersetzte.
Bevor wir die Einzelheiten dieses Kraftwerkes beschreiben, müssen wir uns daran erinnern, dass in einem normalen Kraftwerk die durch Verbrennung von Kohle oder Öl gewonnene Hitze zur Erzeugung von Dampf verwendet wird, der seinerseits Turbinen antreibt, die mit elektrischen Generatoren verbunden sind. In einem Atomkraftwerk entsteht die Hitze durch Spaltung von Uran, sonst hat sich am Verfahren der Krafterzeugung nichts geändert. Das in der Natur auftretende Uran hat zwei Arten von Atomen, die sich in chemischer Hinsicht beinahe identisch verhalten, sich jedoch in physikalischer Hinsicht durch ihr Atomgewicht unterscheiden und insbesondere auf verschiedene Weise reagieren, wenn man sie mit Neutronen beschießt. Die spaltbare Type der Uranisotope besitzt ein Atomgewicht von 235 und findet sich im natürlichen Uran bis zu 0,7%. Die restlichen Atome haben das Atomgewicht 238, spalten sich beim Empfang von Neutronen nicht ohne weiteres und finden sich bis zu einer Menge von 99,3% im natürlichen Uran. Der Anteil der spaltbaren Isotope Uran-235 kann durch ein Verfahren der Isotopentrennung verstärkt werden, aber da die Eigenschaften der zwei Typen des Uranatoms sich in jeder, außer in nuklearer Hinsicht, so ähnlich sind, ist dieser Trennungsprozess schwer durchzuführen. Er ist nur unter Anwendung großer elektrischer Kraftmengen in einer komplizierten und teuren Fabrik möglich, so dass reines Uran 235 aus einer Trennanlage aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende 1000-mal so teuer ist wie das natürliche Uranmaterial, aus dem es gewonnen wurde. Aus diesen Gründen und da kaum anzunehmen ist, dass das Vereinigte Königreich viele Jahre lang ausreichende Mengen von getrenntem Uran 235 als Kernbrennstoff für ein nationales Energieprogramm zur Verfügung haben würde, entschieden die Planer des Werkes von Calder Hall schon früh, dass der Reaktor mit natürlichem Uran arbeiten müsse. Diese Entscheidung hatte zwei unmittelbare Folgen. Die erste war, dass der Reaktor unvermeidlich groß war, die zweite, dass seine Arbeitsweise auf thermalen Neutronen beruhte. Die Arbeit jedes nuklearen Reaktors beruht auf der Freisetzung von Neutronen durch den Kernspaltungsprozess und die Aufnahme eines Teils dieser Neutronen durch andere spaltbare Atome, die ihrerseits gespalten werden und weitere Neutronen freisetzen. Im Interesse einer gleichmäßigen Arbeitsweise ist es notwendig, dass die Ansammlung der Neutronen im Reaktor sich weder vermehrt noch vermindert. Die Zahl der neuen Neutronen, die durch die Kernspaltung gewonnen werden, muss stets gleich derjenigen sein, die von dem Material innerhalb des Reaktors aufgefangen wird oder die der Reaktor an seine Umgebung verliert. Da Uran 238 Neutronen ohne Kernspaltung aufnimmt, ist es umso schwieriger, diesen ausgewogenen Zustand zu erreichen, wenn die Uranladung innerhalb des Reaktors einen großen Anteil von Uran 238 enthält, wie das im natürlichen Uranmetall der Fall ist. Die beim Spaltungsprozess freigesetzten Neutronen besitzen eine hohe Energie und bewegen sich dementsprechend mit großer Geschwindigkeit. Mit solchen Neutronen ist die Auslösung einer ausgewogenen Kettenreaktion in natürlichem Uran unmöglich. Man kann die Geschwindigkeit der Neutronen herabsetzen, wenn man sie mit Atomen anderen Materials zusammenstoßen lässt und unter der Bedingung, dass nur ein kleiner Teil der Neutronen von diesem anderen Material aufgenommen wird, kann man ihre Geschwindigkeit derart reduzieren, dass eine Kettenreaktion in natürlichem Uran erzeugt werden kann. Die Bremsung der Neutronen durch Zusammenstoß wird erreicht in einem Material, das man als Moderator bezeichnet. Theoretisch muss dieses Material aus Atomen von niedrigem Atomgewicht bestehen, die wenige Neutronen aufnehmen, und es hat sich in der Praxis gezeigt, dass von den ohne weiteres brauchbaren Stoffen nur schwerer Wasserstoff und Kohlenstoff die entsprechenden Eigenschaften haben. Da Vorräte an schwerem Wasserstoff im Vereinigten Königreich nicht in genügender Menge verfügbar waren, sahen sich die Konstrukteure des Reaktors gezwungen, Kohlenstoff als Moderator zu nehmen. Technischer Vorteile wegen hat man den Kohlenstoff in Form von Graphit verwendet, das man sehr rein gewinnen, maschinell bearbeiten und in gleichmäßige Stücke geformt fabrizieren kann. Selbst mit reinem Graphit als Moderator und natürlichem Uran als Kernbrennstoff kann man eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion nur unter der Voraussetzung erzielen, dass nicht mehr als einige wenige Prozent der durch die Spaltung erzeugten Neutronen durch die Grenzen des Reaktors hindurch verloren gehen. Die Zahl der pro Sekunde erzeugten Neutronen verhält sich proportional zum Volumen des Reaktors, die Zahl der verlorengehenden proportional zu seiner gesamten Oberfläche. Ein geringprozentiger Verlust ist also das Ergebnis der Verwendung eines Reaktors, der einen großen Meilerblock mit großem Verhältnis von Volumen zur Oberfläche hat. Theoretisch gesehen wäre ein runder Meilerblock am besten, aber das führt in grundlegende Probleme hinein, beispielsweise in das der Verteilung des Kühlelementes. Die Reaktoren des Kraftwerkes von Calder Hall bestehen also aus einer Graphitmasse in Form eines vertikalen Zylinders, fast 11 Meter im Durchmesser und 7 Meter hoch. Die Masse ist aus einer großen Zahl von Graphitblöcken errichtet, die in Umfang und Form maschinell genau bearbeitet sind und so ineinandergreifen, dass sie ein festes Ganzes bilden. Die Masse ist von ungefähr 1600 vertikalen Löchern durchbohrt, deren jedes 10 cm Durchmesser hat und die in regelmäßigen Abständen von etwa 20 cm angebracht sind. Diese Löcher werden Brennstoffkanäle genannt. Jedes ist mit 3 cm starken Uranbarren gefüllt. Die Barren sind von einem Mantel aus Magnesiumlegierung umgeben und die gesamte Einheit wird als Kernbrennstoffelement bezeichnet. Die Elemente sind etwa einen Meter lang. Je 6 Elemente sind in Form eines vertikalen Bündels innerhalb des Kanals angebracht. Sobald der Reaktor arbeitet, fließt ein kühlendes Gas, Kohlendioxid, den Kanal hinauf. Das Gas nimmt die beim Spaltungsprozess entstehende Hitze vom Reaktor fort und wird selbst erhitzt. Es gelangt dann in einen der vier großen Wärmeaustauscher, wo Wasser verdampft und überhitzter Dampf gewonnen wird. Mit diesem Dampf wird ein Turbogeneratorensystem vom gleichen Typ, wie man es in einem normalen Kraftwerk findet, betrieben, während das im Wärmeaustauscher gekühlte Gas über große zirkulierende Fächer zum Boden des Reaktors zurückfließt. Andeutend umschreiben diese wenigen Sätze das Verfahren der Krafterzeugung aus nuklearer Hitze in Calder Hall. Wenn man das natürliche Phänomen der Uranspaltung und die Möglichkeit einer Kettenreaktion der Neutronen als gegeben hinnimmt, sind die Prinzipien der nuklearen Krafterzeugung leicht zu verstehen. Sogar die in Calder Hall erprobten Methoden, diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen, sind grundsätzlich einfach. Probleme erheben sich nur, wenn man die Bedingungen, die um einer sicheren und wirtschaftlichen Krafterzeugung willen eingehalten werden müssen, genauer betrachtet. Es ist unmöglich, innerhalb eines einzigen Vortrages alle diese Probleme zu analysieren. Ich werde daher nur einige der wichtigsten erörtern. Zunächst einmal beträgt die von einem Kernbrennstoffelement produzierte Hitzemenge im Durchschnitt ungefähr 20 Kilowatt. Und viele Elemente erzeugen mehr als das Doppelte, sobald der Reaktor arbeitet. Aus mannigfachen Gründen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Metallurgie des Urans, ist es nicht wünschenswert, mit Temperaturen über 600 Grad Celsius zu arbeiten. Soll das Gas die Hitze entfernen, ohne selbst dabei übermäßig mit der Temperatur des Brennstoffelementes angereichert zu werden, so muss eine große Gasmenge kontinuierlich in jedem Kanal hinauffließen. Stünde das Gas unter atmosphärischem Druck, so benötigte man zum Antrieb der das Gas in der Zirkulation haltenden Fächer so viel Strom, dass der größte Teil der im Werk erzeugten Elektrizität dabei verbraucht würde. Diese Schwierigkeit kann man durch Anwendung höheren Drucks ausschalten, wobei das Volumen des Gases sich vermindert und, was ebenso wichtig ist, die Geschwindigkeit, mit der es durch die Kanäle fließen muss, um eine gegebene Hitzemenge zu transportieren, sich verringert. Das Kühlgas in den Reaktoren von Calder Hall steht unter einem Druck von 7 Atmosphären. Die bei der Zirkulation des Gases verbrauchte Kraft beträgt nur ungefähr 1/50 derjenigen, die das Gas unter atmosphärischem Druck erfordern würde. Dieser Vorteil muss bezahlt werden. Man muss den ganzen Reaktor in ein Druckgefäß einschließen, welches das Kühlgas enthält, und Gasleitungen, Fächer und Wärmeaustauscher druckfest machen. In der Praxis ergibt sich hieraus die Hauptschwierigkeit, da das Reaktorgefäß einen großen Durchmesser haben muss, um Graphit und Uran in sich aufnehmen zu können und daher verhältnismäßig stark sein muss, soll es dem Gasdruck sicher widerstehen. Tatsächlich ist das Druckgefäß von Calder Hall ein Zylinder mit abgerundeten Enden, etwa 12 Meter im Durchmesser und 24 Meter lang. Es ist aus Stahlplatten von 5 cm Dicke hergestellt und konnte seiner Größe wegen nicht in einer Werkstatt vorfabriziert, sondern musste auf der Baustelle zusammengeschweißt werden. Das erforderte ein peinlich genaues Überprüfungsverfahren. Natürlich ist es notwendig, die Uranbrennstoffelemente in jedem der 1600 Kanäle innerhalb regelmäßiger Zeiträume zu ersetzen. Wegen der starken Radioaktivität des Kernbrennstoffs muss dies aus einiger Entfernung geschehen. Infolgedessen ist die Kuppel des Druckgefäßes mit einer großen Anzahl verzweigter Rohre versehen, die auf der Baustelle genauestens montiert und sorgfältig geschweißt wurden. Das zweite grundlegende Problem betrifft das Kernbrennstoffelement selbst. Wird ein Uranatom gespalten, so entstehen außer den Neutronen 2 große Bruchstücke des ursprünglichen Atoms. Die Bruchstücke werden schnellstens durch die sie umgebenden Atome stillgelegt, wobei diese Energie innerhalb des Brennstoffelementes in Hitze umgewandelt wird. Sie stimmen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in ihrem Bau nicht mit festen Atomen überein, und sie zerfallen auf radioaktivem Wege zu festeren Formen. Die Bruchstücke sind nicht alle von gleicher Größe, so dass das Maß, in dem sie radioaktiv zerfallen, sich unterscheidet und eine große Vielfalt von Elementen einschließt. Einige dieser Elemente sind beständige Gase, andere verfliegen bei den Temperaturen, unter denen die Brennstoffelemente arbeiten. Daher muss man das Uran mit einem undurchdringlichen Behälter umgeben, soll die radioaktive Materie nicht das Kühlgas und das ganze Kreisgefüge von Röhren, Wärmeaustauschern und Zirkulationsfächern, durch die das Gas fließt, verunreinigen. Die Verwendung eines derartigen Behälters im Werk von Calder Hall ist übrigens auch deshalb so wichtig, weil sonst das Kohlendioxidgas mitreagieren und das Uran aus dem Brennstoffelement herausreißen würde. Außer zu dieser Schutzfunktion braucht man das Gefäß, in welches das Uran eingeschlossen ist, zur Unterstützung der Hitzeabsorption des Brennstoffelementes. Zu diesem Zweck ist es mit zylindrischen Federblättern versehen, die den Wirkungsbereich der Hitzeübertragung vom Brennstoff zum Gas erweitern. Man hat also für den Behälter ein Material zu wählen, das zu hoher Qualität verarbeitet werden kann, das geschmeidig genug ist, um sich Dimensionsveränderungen des unter Bestrahlung stehenden Urans anzupassen, das ein guter Wärmeleiter ist und nicht allzu viel Geld kostet. Außerdem darf es angesichts der auftretenden Temperaturen nicht chemisch zusammen mit dem Kühlgas oder dem Uran reagieren und es darf bei einem natürlichen Uranreaktor keine ins Gewicht fallende Zahl von Neutronen absorbieren. Eine derart bedrohliche Liste von Bedingungen erfordert einige Kompromisse. Stahlarten kamen aus mindestens zwei Gründen nicht in Frage und man entschied sich für eine Magnesiumlegierung. Sie hat sich im Arbeitsverfahren höchst zufriedenstellend bewährt und wird in den größeren Kraftwerken, deren Prototyp Calder Hall ist, verwendet. Ein dritter wichtiger Punkt bei den Calder Hall-Reaktoren ist die Sicherheit. Bei einem Thermalreaktor ist natürlich eine Explosion im Stil einer durch atomare Waffen hervorgerufenen unmöglich. Aber die Strahlungs- und Spaltungsbruchstücke, die innerhalb des Reaktors erzeugt werden, gleichen in wesentlichem Maße jenen, die bei einer solchen Explosion entstehen. Man kann das Problem der Strahlung wirksam dadurch lösen, dass man das Reaktorgefäß mit einem dicken Panzer aus einem Material umgibt, das sowohl die Neutronen als auch die Gammastrahlung, die das Druckgefäß durchdringen, absorbiert. Die Wahl dieses Materials schließt einen Kompromiss ein, aber eine Mischung aus Stahl und Beton stellt eine relativ billige und sehr effektive Wahl dar. Die angemessene Stärke wird durch Schätzung und Experiment festgelegt, im Allgemeinen aber sind 2,5 Meter erforderlich. Ein Reaktor muss natürlich von Zeit zu Zeit stillgelegt werden, sodass es notwendig ist, künstliche Hilfsmittel einzusetzen, welche die Verteilung der Neutronen zu jeder Zeit berichtigen können. Das erreicht man, indem man besondere Kanäle im Graphit-Meiler-Block anbringt, in die man Stäbe aus einem von Stahl umgebenen bohrhaltigen Material einhängt. Bohr absorbiert Neutronen ohne weiteres, und man braucht zu der erforderlichen Kontrolle keine große Anzahl von Stäben. Die stählernen Kabel, an denen die Stäbe aufgehängt sind, laufen die Brennstoffabzugskanäle entlang zu Apparaturen, die außerhalb des Reaktors liegen. Diese Apparaturen können die Kontrollstäbe tiefer in den Meilerblock hinablassen und stellen so das Mittel dar, die Neutronen zu absorbieren und die Verteilung der Neutronenproduktion und Destruktion zu korrigieren. Von Messinstrumenten aus, die Temperatur und Neutronenansammlung im Reaktor überwachen, können sie automatisch durch Signale gesteuert werden. In der Praxis jedoch ändern sich die Zustände innerhalb des Reaktors bemerkenswert langsam, sodass menschliche Kontrolle genügt. Natürlich müssen Maßnahmen getroffen werden gegen ein Versagen in der Strom- oder Wasserversorgung des Reaktors oder für jeden anderen Fall. Beispielsweise lässt ein Versager in der Stromversorgung des Kontrollstabapparates die Stäbe in den Meilerblock fallen und so die ganze Anlage mit Sicherheit stillstehen. Gleichfalls sind Instrumente angebracht, die Störungen an anderen Stellen innerhalb des Reaktors zu entdecken und durch Einschalten der Kontrollstäbe stillzulegen haben, sobald diese Störungen entdeckt werden oder sobald das Instrument selbst defekt wird. Eine letzte Schutzmaßnahme betrifft das Verhalten des Konstruktionsmaterials, wie etwa des Stahls des Druckgefäßes, unter neu auftretenden Bedingungen, über die dem Konstrukteur möglicherweise nur begrenzte Erfahrungen verfügbar waren. Stichproben solcher Materialien werden innerhalb des Reaktors selbst getestet und werden von Zeit zu Zeit entfernt und untersucht. Ähnliche Stichproben werden in kleineren Reaktoren getestet, in denen die Neutronenansammlung durch Verwendung hoch angereicherten Uranbrennstoffs sehr verdichtet werden kann. Diese Reaktoren beschädigen die Stichproben in höherem Maße und gestatten daher, das zukünftige Verhalten der Konstruktionselemente des Hauptreaktors im Voraus zu beurteilen.
Das Atomkraftwerk Calder Hall. Zu diesem Thema brachte die RIAS-Funk-Universität in ihrer 36. Vortragsreihe ein Referat von Sir Leonard Owen, Risley, England, Vorsitzender der industriellen Gruppe der englischen Atomenergiebehörde.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.